Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen? Thomas Hoffmann Immobilien. Seit 20 Jahren vermarkten wir Häuser, Wohnungen und Grundstücke im Großraum Göttingen, Northeim und Duderstadt. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns. Thomas Hoffmann Immobilien Göttingen. Der Makler, der Ihnen die Hand reicht.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Publica commoda, zum Wohle aller. So lautet das Leitbild der Georg-August-Universität Göttingen. In einer aktuellen Debatte werden an diesem Leitbild jedoch Zweifel laut. Die Kampagne Uni Göttingen unbefristet wirft der Universität unzumutbare Arbeitsbedingungen vor. Dabei geht es der Initiative vor allen Dingen darum, dass die Anstellungsverhältnisse von Mitarbeitern zum größten Teil befristet sind. Unsere Sendung Eine Stunde, ein Thema beschäftigt sich heute mit dieser Kampagne und den Forderungen, die sie stellt. Dazu habe ich mit dem Präsidenten der Universität, Reinhard Jahn, gesprochen. Wie seine Perspektive auf die Entfristungsforderung aussieht, das erfahren Sie im zweiten Teil der Sendung. Zuerst gilt es, einen Überblick über die Debatte zu bekommen. Dafür kommt Vincent Lindner zu Wort, der selbst Beschäftigter an der Universität Göttingen ist und sich bei der Kampagne Uni Göttingen unbefristet engagiert. Mein Name ist Emilia Kröger und ich bin für den redaktionellen Inhalt dieser Sendung verantwortlich. Ich bin heute hier mit Herrn Lindner. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute hier sind. Zuerst einmal können wir vielleicht mit einem kleinen Überblick in die Diskussion einsteigen. Worüber wird denn in letzter Zeit überhaupt diskutiert, wenn es um die Beschäftigungssituation an der Universität Göttingen geht?
Ja, vielen Dank für die Einladung. In letzter Zeit ist gut. Eigentlich diskutieren wir seit Jahren und Jahrzehnten ein großes Problem, das sind befristete Arbeitsverhältnisse des wissenschaftlichen Personals und des wissenschaftsunterstützenden Personals. Es geht darum, dass wir hier zu ungefähr 90% beim wissenschaftlichen Personal und zu ungefähr einem Drittel, also 30% beim nichtwissenschaftlichen Personal, befristete Arbeitsverhältnisse haben. Das heißt, Leute werden eingestellt und ihnen wird ganz klar gesagt, in 2 Jahren läuft ein Vertrag aus, dann sind wir dich wieder los. Und das ist an der Wissenschaft sehr viel verbreiteter als zum Beispiel in anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung oder in privaten Unternehmen. Und wir von der Initiative Uni Göttingen unbefristet wollen es gerne ändern.
Sie sagten ja, diese Debatte, die gibt es schon länger. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Wo hat das Ganze angefangen?
Ich würde sagen, ohne da jetzt ein spezieller Historiker fürs Hochschulwesen zu sein, das begleitet die Universität eigentlich seit dem Ausbau zur Massenuniversität der 60er und 70er Jahre. Und jetzt haben wir in den vergangenen Jahren ja gesehen, dieser Ausbau ist nochmal stark vorangetrieben worden. Die Studierendenzahlen sind in Göttingen zum Beispiel stark gestiegen. Vor ein paar Jahren, vor 10 Jahren, glaube ich, lagen die bei 24.000, 25.000. Jetzt sind wir bei 30.000 und das heißt irgendwie 6.000 mehr Studierende. Wir brauchen mehr Personal, sowohl irgendwie Leute, die in Sekretariaten arbeiten, in Bibliotheken und so weiter, als auch im wissenschaftlichen Bereich. Und diese Personalaufstockung ist beinahe ausschließlich über befristetes Personal erfolgt. Das heißt, immer wenn es auf der einen Seite mehr Studierende gibt, tun Staat und Universitätsleitung so, als wäre das ein temporäres Phänomen und man würde das mit befristetem Personal abdecken können.
Und die Kampagne Uni Göttingen unbefristet, wie lange gibt es dies schon? Wie ist das entstanden?
Wir haben so offiziell die Kampagne gestartet im Juni 2019. Das geht aber darauf zurück, dass es da sehr, sehr langen Vorlauf gibt. Dieses Problem ist bekannt, es gibt es auch in anderen Universitäten. Zum Beispiel gibt es in Kassel eine sehr gute Kampagne, die so läuft, Uni Kassel unbefristet. Es gibt in Hamburg, an anderen Universitäten in Ostdeutschland häufiger Initiativen. Also das baut irgendwo drauf auf und wir haben uns in Göttingen irgendwann mal gedacht, das alleine reicht nicht. Anscheinend funktioniert das nicht. Anscheinend reicht es nicht, immer nur in der Politik zu sagen, was anders laufen muss, sondern man muss von unten kommen, sich von unten organisieren und jetzt mit den Beschäftigten zusammen sagen, hier vor Ort kann man was ändern und das wollen wir jetzt tun.
Dann würde ich jetzt nochmal über die Forderungen gerne sprechen, die Sie stellen. Sie richten ja ganz konkrete Forderungen an das Präsidium der Universität Göttingen. Könnten Sie diese vielleicht kurz zusammenfassen und wir dröseln die dann so ein bisschen auf?
Ja, also man kann das ganz kurz zusammenfassen. Wir wollen eine komplette Entfristung aller Stellen. Punkt. Ganz radikal, keine Kompromisse, keine halben Sachen. Wir finden, alle Beschäftigten haben es verdient, dass sie einen ordentlichen Arbeitsvertrag haben, ein ordentliches Arbeitsverhältnis und dass sie Sicherheit in ihrem Leben haben.
Diese Forderung, die richtet sich ja jetzt ganz konkret an das Präsidium der Universität Göttingen. Warum ist das denn die richtige Anlaufstelle und nicht Ministerien auf Bundes- oder Landesebene?
Ja, man hat das häufig im Hochschulbereich, wenn man solche Forderungen stellt. Es wird so ein Spiel mit einem gespielt. Man wird so von einem zum anderen geschoben. Das Präsidium wird dann sagen, nein, Moment mal, für Hochschulen sind doch Bundesländer zuständig. Die Bundesländer werden dann sagen, aber jetzt doch nicht, aber wir brauchen noch Unterstützung vom Bund. Und der Bund wird sagen, Moment, aber Hochschulen, das ist überhaupt nicht unser Ding. Da sind die Bundesländer zuständig und vielleicht die Präsidien. Es ist so, die Universität Göttingen ist eine relativ autonome Hochschule. Sie ist eine Stiftungsuniversität und demzufolge kann das Präsidium sehr, sehr viel selber entscheiden. Es ist gar nicht mehr so, wie es vielleicht früher war, dass das Land Niedersachsen hier dann großartig eingreifen kann, sondern es ist so, dass vor Ort Entscheidungen getroffen werden im Rahmen einer autonomen Hochschule.
Genau, also Sie fordern, Sie haben das ja eben schon gesagt, ganz radikal eine Entfristung aller Stellen an der Universität. Vielleicht könnten Sie noch ein bisschen ausdifferenzieren, was sind denn das genau für Stellen? Meinen Sie damit jetzt zum Beispiel auch Promotionsstellen? Mhm. Ab wann ist es für Sie praktisch dieser wissenschaftliche Betrieb wirklich, soll wirklich entfristet werden?
Ja, genau, wir haben eine radikale Forderung, weil wir einem radikalen Problem gegenüberstehen. Ich habe hier die Zahlen vor mir, Einstellungen der Jahre 2016 bis 2018, im wissenschaftlichen Bereich ungefähr 2000 Einstellungsvorgänge, davon unbefristet 16. Das heißt, so gut wie gar keine, im Promillebereich. Im Bereich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung sieht es ähnlich aus. Hier werden etwas mehr unbefristete Stellen geschaffen, aber auch hier so eher 20-30%, also der Großteil ist befristet. Genau, also das sind die beiden größten Gruppen. Außerdem gibt es noch Lehrbeauftragte, wissenschaftliche Hilfskräfte, die nochmal anders angestellt sind, die nicht tarifbeschäftigt sind. Und wir denken, wir brauchen da gar nicht so zu tun, als wären das großartig andere Bereiche. Worum es ja meistens geht dann, sind diese wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei den anderen, da muss sich wirklich jeder fragen, vor allem die Universitätsleitung, warum sind die überhaupt befristet? Dafür gibt es eigentlich keine gute Begründung in den meisten Fällen. Und hier, denke ich, kann man das problemlos fordern, Entfristung. Bei den anderen, den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist es so, dass hier ein Sonderbefristungsrecht gilt, das Wissenschaftszeitvertraggesetz. Das sagt, man darf während der Promotion und nach der Promotion jeweils 6 Jahre befristete Stellen schaffen, einfach so, ohne das näher zu begründen. Denn die Begründung, die dann angeführt wird, ist immer wieder Qualifizierung. Wir denken, dass Personen, die eine Promotion entweder anfangen oder abschließen zum ersten, schon ein erhebliches Maß an Qualifizierung hinter sich haben. Jeder von ihnen hat ein Bachelorstudium gemacht, ein Masterstudium oder früher Diplom und Magister eben dementsprechend. Und eine Weiterbildung in einem Beruf ist ganz normal. Also andere Leute qualifizieren sich auch. Die hören nicht sofort auf, wenn sie irgendwo eintreten, aber sind deswegen nicht befristet. Und das andere ist, diese Personen führen Daueraufgaben aus. Sie forschen, das ist eine Daueraufgabe der Universität. Und sie geben Lehre, das ist auch eine Daueraufgabe der Universität. Und wir finden es unverständlich, dass dann diese Daueraufgaben immer wieder von befristeten Personen durchgeführt werden sollen, denn sie verschwinden ja nicht. Dieser ganze Befristungswahnsinn läuft doch darauf hinaus, dass so getan wird, als wäre die Universität in 5 Jahren vielleicht weg. Vielleicht gibt es sie nicht mehr. Denn dann laufen ja die ganzen Stellen aus, außer den 420 Professorinnen und Professoren. Aber glauben wir das wirklich? Ich glaube das nicht. Die Universität rühmt sich ja dafür, so eine lange Tradition zu haben. Und ich gehe davon aus, die gibt es auch in 10 Jahren noch. Die gibt es auch in 20 Jahren noch. Also kann man auch die Personen, die diese Aufgaben in 10 Jahren, in 20 Jahren noch ausführen sollen, dementsprechend lange anstellen.
Arbeitsverträge an einer Hochschule unterliegen einem besonderen Gesetz, dem Wissenschaftszeitvertraggesetz. Anders als in privaten Unternehmen darf eine Befristung an Universitäten bis zu 6 Jahren dauern. Allerdings nur, wenn die Befristung durch, ich zitiere, Förderung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Qualifizierung erklärt wird. Dieselbe Qualifizierung sprechen auch die Kanzler der Universitäten Deutschland in der Bayreuther Erklärung an. Dies ist eine Stellungnahme aus dem September 2019, in welcher die Kanzler erklären, dass die Universitäten befristete Stellen benötigen. Über diese beiden Themen spreche ich nun erneut mit Vincent Lindner. Das Wort Qualifizierung, das fällt ja in der Bayreuther Erklärung und auch im Wissenschaftszeitvertraggesetz. Es scheint also ein Schlüsselwort zu sein. Könnten Sie vielleicht erklären, was Sie unter Qualifizierung verstehen?
Ja, wie ich das verstehe, ist, dass das Wissenschaftszeitvertraggesetz sagt, dass alle Leute, die keine Professur innehaben, Nachwuchs sind, die sich noch qualifizieren, um dann vielleicht irgendwann mal eine Professur zu bekommen oder irgendwann aus der Wissenschaft auszuscheiden. Wir reden aber hier von, ja vielleicht, einem Großteil der Personen, die wissenschaftlich arbeiten an Universitäten. Das sind nämlich nicht hauptsächlich Professorinnen und Professoren, sondern es sind hauptsächlich wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entweder in der Promotion oder direkt danach. Das sind auch die Personen, die den Großteil der Lehre abwickeln. Also diese Konstruktion dieses Nachwuchses, das geht ja auch dann bis zu Leuten, die sind 40 Jahre alt, der wissenschaftliche Nachwuchs. Eine so lange Qualifizierungsphase, die eigentlich die Hälfte der gesamten Lebensarbeitszeit umfasst, gibt es doch in keinem anderen Beruf. Es ist doch widersinnig. Ein solches Sonderbefristungsrecht würde der Staat niemals privaten Unternehmen zugestehen, aber bei sich selber wendet er es gerne an.
die Uni hat eine besondere Rolle in der Gesellschaft. Ich würde gerne nochmal darüber sprechen, weil wenn Sie praktisch sagen, Sie erkennen das gar nicht an, diese Rolle, würden Sie dann praktisch auch sagen, die Universität ist eigentlich einem normalen Unternehmen gleichgestellt oder bis zu welchem Punkt gibt es vielleicht doch eine Sonderrolle?
Ich würde sagen, die Rolle von Universitäten in der Gesellschaft ist es, Forschungsfortschritt zu leisten in all ihren Bereichen und gute Lehre anzubieten, in der sie diesen Forschungsfortschritt Studierenden vermittelt, damit diese darauf vorbereitet werden, später in nicht-universitären Arbeitsverhältnissen da etwas zu leisten und das umzusetzen. Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie wird das am besten gemacht? Geht das am besten mit einer Hire-and-Fire-Mentalität, in der wir sagen, heute bist du da, morgen bist du raus? Oder geht es, indem man Leuten Sicherheit gibt, denen sagt, macht ruhig gute Forschung, kümmert euch mal wirklich intensiv um ein Problem, bearbeitet das grundsätzlich und dann geht mit dem, was ihr herausgefunden habt, zurück in eure Lehrveranstaltung und sorgt wirklich dafür, hier gute Lehre anzubieten. Im Moment ist es so. Es ist unglaublich disruptiv, Sachen werden nicht zu Ende geführt, es werden ständig Anträge geschrieben in der Hoffnung, dass sie bewilligt werden und es wird einfach sehr, sehr viel Arbeitszeit verschwendet. Wir haben ein sehr ineffizientes System und dieses eigentliche Ziel von Universitäten ist eben nicht, das individuelle Qualifizierung zu garantieren, das ist falsch, was in der Bayreuther Erklärung steht, sondern gute Forschung und Lehre anzubieten, um Fortschritt für die Gesellschaft herzustellen. Das wird damit nicht erreicht.
Also könnte man es auch so formulieren, dass Sie eigentlich im Grunde genommen eine komplette Umstrukturierung in der Arbeitsstruktur der Universität fordern?
Wir fordern tatsächlich gar nicht so viel. Wir fordern die Entfristung von Arbeitsverhältnissen. Und wie die am Ende umgesetzt wird, ist, glaube ich, so ein bisschen der zweite Schritt. Es gibt da verschiedene Vorschläge, zum Beispiel von diesem deutschlandweiten Frist-ist-Frust-Bündnis, die dann auch sehr, sehr gut da drin sind, mal verschiedene Stellenpläne durchzurechnen, zu gucken, wie könnte man das eigentlich machen? Braucht man mehr Professuren oder braucht man mehr Personal im sogenannten Mittelbau und so weiter und so fort? Wir sagen tatsächlich, das ist eine Debatte, die kommt später.
Jetzt würde ich gerne noch über den zweiten Kernaspekt der Debatte sprechen, und zwar die Finanzierung von Universitäten. Drittmittelfinanzierung wird oft als Begründung für befristete Stellen genannt. Wie würden Sie als Kampagne denn darauf antworten?
Ja, tatsächlich sind wir auch der Ansicht, dass die Drittmittelfinanzierung ein Problem ist. Man kann das sehen bei den Zahlen der Universität Göttingen, dass das inzwischen ungefähr ein Drittel der Gesamtfinanzierung ausmacht oder vielleicht ein Viertel, ungefähr in dem Bereich. Und wenn wir uns dann aber anschauen, von wem diese Drittmittelfinanzierung kommt, dann ist das, es sind insgesamt ungefähr 100 Millionen, zur Hälfte von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Das sind Gelder von Bund und Ländern. Dann kommen noch Sondermittel nur vom Bund. Und dann kommen noch weitere, unter anderem der Deutsche Akademische Austauschdienst und so weiter. Und was doch interessant ist, ist, dass alles Sektorstaat. Es wird immer so getan, als würden diese Drittmittel von irgendwo kommen. Aber sie kommen von den gleichen staatlichen Stellen, die auch die Grundfinanzierung herstellen. Und wir denken, dass man hier etwas ganz grundlegend ändern könnte. Zum anderen ist die Universität aber auch als Arbeitgeber gefordert, dieses Risiko, das mit Drittmittelfinanzierung einhergeht, nicht nur an ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abzuwälzen, sondern sie könnte zum Beispiel einen Drittmittelfonds aufbauen und zu sagen, wir haben hier jede Menge Beschäftigte, die sind über Drittmittel finanziert und damit die nicht ins Bodenlose fallen, wenn die Drittmittel auslaufen, machen wir einen Überbrückungsfonds, aus dem sie dann bezahlt werden, während sie wiederum versuchen, neue Drittmittel einzuwerben. Aber auch hier, ich sehe überhaupt keine Initiativen, sowas auch mal nur anzudenken. Das ist alles so, die Universität hält sich da fein raus. Sie sagt, es geht uns alles nichts an. Es ist halt so, und wenn die Leute hinter arbeitslos werden, ist doch nicht unser Problem.
Ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck von Ihren Argumenten, von der Debatte gewonnen. Doch wie kann es denn nun weitergehen? Wie möchte Ihre Kampagne jetzt vorgehen?
Wir in der Uni Göttingen Unbefristet Kampagne haben für uns ganz klar erkannt zu Anfang, wir haben ein Ziel, das ist Beschäftigte mit uns organisieren, damit sie mit uns zusammen für bessere Arbeitsverhältnisse kämpfen. Wir wollen nicht irgendwie jetzt in irgendwelche symbolpolitischen Auseinandersetzungen gehen, uns mal mit dem Präsidium treffen, mal mit der Landespolitik, whatsoever, um dann hinterher zu gucken, irgendwie passiert da nichts. Sondern wir machen jetzt gerade Basisaufbau. Und unser Ziel ist es deswegen, dass wir größer werden, um dann auch eine kritische Masse zu erreichen, mit der wir der Universitätsleitung gegenübertreten können.
Das war Vincent Lindner von der Kampagne Uni Göttingen unbefristet. Im zweiten Teil der Sendung spreche ich nun mit Reinhard Jahn, dem Präsidenten der Universität Göttingen. Bei mir im Studio ist jetzt der Präsident der Universität Göttingen, Herr Reinhard Jahn. Herzlich willkommen und schön, dass Sie hier sind, Herr Jahn.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich würde gerne langsam in das Thema einsteigen und zuerst einmal darüber sprechen, wie Sie überhaupt mit dem Thema in Kontakt gekommen sind. Sie sind ja seit dem 1. Dezember 2019 Präsident der Universität Göttingen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Wie haben Sie denn von der Kampagne Uni Göttingen unbefristet überhaupt erfahren?
Ja, ich habe das beim Frühstück in der Zeitung gelesen. Also das war mein erster Kontakt mit der Kampagne. Und dann habe ich mir erstmal überlegt, weil ich auch nicht wusste, wer dahinter steht. Wir haben ja Mitarbeitervertreter in verschiedenen Gremien. Es gibt ja auch Personalentwicklungskonzepte der Universität. Ich habe das erstmal nicht weiter verfolgt, aber dann kam eben der nächste Artikel und dann erfuhr ich auch von dem offenen Brief an Herrn Tümmler.
Genau, das ist schon eine ganz gute Überleitung, denn jetzt würde ich gerne anhand dieses offenen Briefs vom 10. Januar über diese Kampagne Uni Göttingen unbefristet sprechen. Diesen offenen Brief hat die Kampagne ja an den niedersächsischen Minister für Wissenschaft und Kultur gerichtet. Zuallererst mal die Frage, warum haben Sie denn überhaupt auf diesen Brief geantwortet, der sich ja eigentlich an den Minister Björn Tümmler gerichtet hat?
Ja, es ist ja so, dass die Themen, die diese Kampagne betreffen, das heißt also Befristung, Entfristung, sind ja in der Verantwortlichkeit der Universität. Der Minister kann da gar keinen Einfluss drauf nehmen. Es gibt ein Wissenschaftszeitvertraggesetz und Entfristungen werden auf Universitätsebene entschieden. Insofern ist die Zuständigkeit auch bei uns und nicht im Ministerium anzusiedeln.
Die Kampagne beschreibt in dem Brief, dass die Arbeitsbedingungen an der Universität, ich zitiere, alarmierend seien. Die befristeten und in Teilzeit gehaltenen Arbeitsverträge würden demnach nicht ausreichen, um der Aufgabe der Lehre und der Betreuung und Beratung von Studierenden nachzukommen. Und daraus erfolgt dann wiederum die Forderung einer, ich zitiere erneut, breit angelegten Entfristungsoffensive. Wie reagieren Sie dann auf eine solche Forderung?
Ja, zunächst einmal muss man dazu sagen, dass hier immer sehr viel durcheinander gemischt wird. Und das ist sehr bedauerlich, das kenne ich in der Diskussion schon seit vielen Jahren. Ich habe ja selber mich mit diesem Thema schon lange beschäftigt, bevor ich in dieses Amt gekommen bin. Ich habe an dem Papier des Wissenschaftsrates mitgearbeitet zur Karrierewege an Universitäten. Und das erste Problem, was besteht, ist, dass die Statistiken leider immer noch nicht in der Lage sind, Doktoranden von anderen wissenschaftlichen Beschäftigten zu unterscheiden. Das heißt, die hohen Zahlen von Teilzeitbefristeten, die ja nun bestehen, auch nach der Statistik nachzulesen sind, sind ganz überwiegend Doktoranden, die sich also noch in einer Qualifikationsphase befinden. Das verzerrt die Zahlen von vornherein. Und dadurch ist sozusagen die Datenbasis, auf der wir uns bewegen, zunächst einmal, die muss korrigiert werden.
In den Forderungen der Kampagne wird immer vom akademischen Mittelbau gesprochen, beziehungsweise in der Diskussion fällt dieser Begriff auch öfters. Und Sie haben schon von Doktorandinnen und Doktoranden gesprochen. Um was für Stellen geht es denn hier eigentlich noch?
Ja, für mich beginnt die wissenschaftlichen Karrierewege eigentlich erst nach der Promotion, weil die Promotion ist ein berufsqualifizierender Abschluss, mit dem man sich beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt erarbeitet. Das zeigen die ganzen Statistiken. Und deswegen sind alle vor der Promotion eigentlich nicht in unserer sozusagen Personalverantwortung, also nur nicht direkt, was langfristige Absicherung angeht. Das heißt, es geht dann um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich nach der Promotion noch längerfristig an der Universität aufhalten mit verschiedensten Aufgaben. Und das muss man unterteilen, weil sich hier die Karrierewege unterscheiden. Es gibt einmal Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die noch einige Jahre in der Forschung bleiben wollen, um sich da neu zu orientieren. Das ist eine große Gruppe. Es gibt weiterhin Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die so in Richtung Service, Funktion und Sonstiges sich überlegen. Und dafür hat die Universität ja auch ein klares Konzept, wie man an solche Funktionsstellen herankommt. Und diese Funktionsstellen erlauben es ja auch, eine unbefristete Stelle zu erlangen. Da gibt es ein verhältnismäßig klares Konzept und die Entscheidungsstrukturen sind klar. Das ist auch mit unseren Mitarbeitervertretern im Senat damals auch ausgehandelt worden. Die dritte Gruppe sind dann diejenigen, die wirklich eine wissenschaftliche Karriere verfolgen. Und da sehe ich durchaus Verbesserungsbedarf. Es ist allerdings so, dass zumindest jetzt in Deutschland nach wie vor überall diese Karrieren doch noch über eine relativ lange Phase von befristeten Stellen verlaufen. Es gibt Gegenentwicklungen, die wir auch sehr stark unterstützen, zum Beispiel das Konzept der Tenure-Track-Junior-Professur, wo man eben früher im Wissenschaftssystem Sicherheit erlangen kann. Aber das ist leider noch nicht flächendeckend eingeführt und die anderen Karrierewege bestehen ja nach wie vor. Da muss ich sagen, da sollten und müssen wir besser werden, aber jeder, sagen wir mal, so hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich für diesen Weg entscheiden, wissen um das Risiko. Das heißt, sie gehen das bewusst ein Und sie sollten in gewisser Weise auch ein bisschen Eigenverantwortung für ihren Karriereweg übernehmen. Das heißt jetzt nicht so, dass man die Verantwortung ablehnen kann, aber sie können sich jetzt zum Beispiel darum kümmern, entsprechende Beratung zu bekommen, dass sie sich anderweitig informieren, dass sie sich unabhängiges Feedback sehen, dass sie sich selber verorten, bin ich eigentlich gut genug oder nicht. Und das sollte man eigentlich in dem, sagen wir, Qualifikationslevel schon selber können.
Sie würden sich also in diesem Bereich auch für eine Entfristung einsetzen. Sie haben gerade schon die Maßnahme der Tenure-Track-Junior-Professur angesprochen. Könnten Sie das vielleicht noch einmal genauer erklären?
Ich muss nicht einmal sagen, ich setze mich hier nicht für eine Entfristung ein, sondern ich setze mich für, sagen wir mal, qualitätsgesicherte und sozusagen auch qualitätsorientierte Wege ein, die planbar sind und bei denen die Risiken abschätzbar sind. Das heißt jetzt nicht, dass man so früh entfristet wird. Das wird ja ein Tenure-Track-Junior-Professor auch nicht. Sondern hier bekommt man einen klaren Zeitrahmen, in der Regel 6 Jahre. Da gibt es fixe Evaluationspunkte und die Kriterien müssen transparent kommuniziert sein. Dann kann sich jeder selber verorten. Das ist keine Stellengarantie und die darf es und soll es auch nicht sein.
Nun würde ich gerne noch über die Bayreuther Erklärung sprechen. Auch dort verweisen die Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands auf die besondere Rolle, die eine Universität in der Gesellschaft einnimmt. Herr Jahn, wie sieht diese Rolle denn aus? Warum ist die Universität denn kein normaler Arbeitgeber?
Das liegt daran, dass wir sehr viele Arbeit in Weiterqualifikation von jungen, akademisch ausgebildeten Leuten setzen. Und das zeigt ja auch der Arbeitsmarkt immer wieder, dass auch eine wissenschaftliche Erfahrung, auch die über die Promotion hinausgeht, durchaus Einstellungsvoraussetzungen sind für eine ganze Reihe von Positionen. Sie sehen zum Beispiel selbst in der Wissenschaftsadministration, gehen Sie mal an die DFG, dort werden Referenten gesucht, die Postdoc-Erfahrung haben, also nach der Promotion noch unabhängige wissenschaftliche Erfahrung gesammelt haben. Und das gibt es in vielen anderen Bereichen auch. Sie sehen auch in der Industrie immer wieder, dass spezifische Expertise verlangt wird, die man vielleicht nicht unbedingt in der Promotion erworben hat. Man hat dann die Möglichkeit, sich auch noch in anderen Feldern weiter zu qualifizieren und das sozusagen mit Forschungstätigkeit zu verbinden, um sich danach dann in anderen Berufsbereichen umzusehen. Das muss natürlich von vornherein deutlich gemacht werden. Da müssen diese jungen Kolleginnen und Kollegen vernünftig beraten werden. Und da muss ich zugeben, können wir besser werden.
Diese Qualifizierung ist, glaube ich, ein Schlüsselwort. Das fällt immer wieder in der Debatte. Die Universität als Qualifizierungssystem, Sie haben das ja jetzt schon ganz gut erklärt. Würden Sie sagen, dass es auch Beschäftigungen gibt an der Universität, die vielleicht dieser Qualifizierung nicht dienen, aber aktuell trotzdem befristet sind?
Die gibt es natürlich auch. Die muss man sich ansehen, denn es generell sagt ja auch das Wissenschaftszeitvertraggesetz, dass Befristungen nach der Promotion im akademischen System nur dann erlaubt sind, wenn sie der Qualifizierung dienen. Und da stehe ich, muss ich sagen, wirklich hinter. Das ist ein Konzept, was ich sehr gut finde. Denn es hat natürlich solche, ich sage es jetzt mal, prekären Beschäftigungsverhältnisse gegeben. Und ich kann nicht ausschließen, dass es hier und da immer noch gibt. Das heißt, dass sozusagen befristete Verträge angeboten werden oder abgeschlossen werden für Aufgaben, die eigentlich Daueraufgaben sind oder für Aufgaben, die eben nicht zur Qualifizierung dienen. Und das sollte eigentlich nicht der Fall sein. Der Bereich Lehre ist ein Sonderfall, weil hier häufig auch Lehre eingekauft werden muss. Das ist ein ganz anderes Thema und über das muss man dann sich nochmal getrennt auseinandersetzen, ja.
Wie würden Sie sich denn zu der Bayreuther Erklärung positionieren? Können Sie mit den Forderungen der Kanzlerinnen und Kanzler mitgehen?
Ja, ich möchte sogar sagen zu 100%, weil das entspricht ja eigentlich in den Formulierungen genau dem, was ich eben versucht habe deutlich zu machen. Wir brauchen diese Qualifizierungsstellen. Die sind nötig, damit auch immer wieder neuer wissenschaftlicher Nachwuchs durchlaufen kann. Wenn wir diese Qualifizierungsstellen abbauen oder entfristen, dann wird sozusagen das Ausbildungskapazität einer Universität wird sich massiv reduzieren. Das kann man an Zahlenbeispielen belegen. Und das heißt, es wird für weniger nachwachsende, wenn ich mal so will, Generationen die Möglichkeit bestehen, sich entsprechend zu qualifizieren. Und auf dem Arbeitsmarkt, ich meine bei Promovierten, die Arbeitslosigkeit ist unter 2%. Es gibt keine Berufsgruppe, bei denen so wenig Arbeitslose sind. Wir bilden da keineswegs so viele aus. Klar muss man sich dann mal überlegen, wo will ich hin? Es mag Perioden der Unsicherheit geben, aber ich denke, für so hochqualifiziertes Personal, die sollten, wenn irgendjemand, sollten die eigentlich in der Lage sein, sich um ihre eigene Karriere auch selber zu kümmern und sich auch den Rat zu holen, wenn sie ihn nicht von sozusagen auf dem silbernen Tablett geliefert bekommen, den sie brauchen. Und dafür müssen entsprechende Strukturen natürlich da sein.
Jetzt würde ich gerne noch über die Finanzierung an Universitäten sprechen. Ein Punkt, der ja auch mit der Debatte um B- und Entfristung zusammenhängt. Viele Stellen an der Universität sind ja auch an Drittmittelfinanzierung geknüpft. Würden Sie das als problematisch ansehen?
Ja, das ist ein komplexes Thema. Also generell ist ja Projektfinanzierung heutzutage Standardmodell in der Wissenschaft. Und das heißt, Projektfinanzierung bedeutet, dass Projekte zeitlich befristet sind, dass auch das wissenschaftliche Personal, was in diesen Projekten arbeitet, zeitlich befristet ist. Eine solche Befristung ist, ich sag mal so, das ist einfach unsere Realität. Ob man das mag oder nicht, sei dahingestellt. Das finden wir aber in allen Systemen genauso. Das sehen Sie in den USA, das sehen Sie in England, in allen hochentwickelten Wissenschaftssystemen ähnlich. Ich finde es dann kein Problem, wenn diese Projektstellen dann gleichzeitig auch zur Qualifizierung dienen. Das heißt, dass hier das sozusagen das Ziel der wissenschaftlichen Qualifizierung für weitere Berufe dann auch auf solchen Projektstellen erfolgen kann. Und das ist letztendlich die Aufgabe der Projektleiter, dafür zu sorgen, dass hier nicht sozusagen Routine gemacht wird oder wenn es dann mal der Fall sein muss, dass weitere Qualifizierungsmöglichkeiten bestehen. Dazu sind wir verpflichtet.
Die Kampagne Uni Göttingen unbefristet schlägt einen Drittmittelfonds als Finanzierungspool für unbefristete Stellen vor. Wäre dieser Vorschlag vielleicht für einige Stellen an der Universität Göttingen umsetzbar?
Das ist sehr schwierig. Also man sieht sozusagen um Drittmittelfonds für Entfristung, sieht man zum Beispiel in England, in Schottland kenne ich das zufälligerweise. Ich halte davon wenig, weil sie ja letztendlich nie wissen, wie sich Drittmittel entwickeln und sie können ja nicht sozusagen Drittmittel völlig poolen. Wir haben gewisse Overhead-Mittel, die wir strukturell einsetzen, aber die sind für Dauerpersonal nur sehr beschränkt einsetzbar.
Dann würde ich jetzt noch gerne abschließen mit einem kleinen Ausblick von Ihrer Seite. Wären Sie bereit, Gespräche mit der Kampagne Uni Göttingen unbefristet aufzunehmen?
Im Prinzip habe ich da nichts gegen. Ich muss allerdings einschränkend sagen, dass wir haben ja gewählte Statusgruppen an der Universität. Es gibt Repräsentanten für die Mitarbeiter im Senat, in den Fakultäten. Und das sind normalerweise meine Gesprächspartner. Und die Kampagne unbefristet, ich weiß gar nicht, das ist eine politische Kampagne, wen sie repräsentieren. Ich sage mal etwas kritisch, dass ich das ähnliche Problem zum Beispiel bei einigen Gewerkschaften sehe, zum Beispiel der GEW, die dann immer wieder sich als Sprachrohr der Wissenschaftler aufführt, obwohl der Organisationsgrad ist unter 5%. Und da frage ich mich dann doch ein wenig nach der Legitimation dieser Gruppe. Und wenn es eine reine politische Kampagnengruppe ist, dann muss ich sagen, kann ich meine Zeit anders verwenden.
Und wird sich an einigen Arbeitsbedingungen oder an einigen Stellen während Ihrer Amtszeit in Göttingen jetzt noch was ändern?
Das kann ich so breit schwer beantworten. Arbeitsbedingungen sind natürlich immer lokal und wir haben natürlich durch die dezentrale Struktur der Abteilung der Professoren, die die Mitarbeiter auch einstellen, natürlich auch ein buntes Flickenteppich von Arbeitsbedingungen und ich will gar nicht ausschließen, wir wissen das auch, dass es immer wieder Probleme gibt. Wir versuchen natürlich, das zu verbessern. Wir denken im Moment darüber nach, vielleicht so etwas wie bei neu berufenen Professoren ein etwas aufwendigeres, zeitintensiveres Programm durchzuführen, wo man eben auch über Personalführung lernt und ein wenig auf die Verantwortung bei der Mitarbeiterführung hinweist. Und wenn Probleme auftauchen, wenn sie sozusagen bei mir aufschlagen, dann werde ich mich natürlich darum kümmern. Aber sozusagen größere proaktive Maßnahmen haben wir im Moment nicht in der Planung. Ich will es aber nicht ausschließen.
Das war Reinhard Jahn, der Präsident der Universität Göttingen im Interview. Bei ihm und genauso bei Vincent Lindner von der Kampagne Uni Göttingen unbefristet bedanke ich mich herzlich, dass Sie bei mir zu Gast im Studio waren und mit mir über die Beschäftigungssituation an der Universität Göttingen gesprochen haben. Damit haben wir nun auch bereits das Ende der heutigen Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema hier im Stadtradio Göttingen erreicht. Mein Name ist Emilia Kröger und ich bin für den redaktionellen Inhalt dieser Sendung verantwortlich. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.